Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Geld und Bier Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Und wie du es schon am anderen Umfeld siehst, wir beide sind auf Reisen, Vortragstournee durch Österreich sozusagen. Im Podcast bist du, Dominik, und so weiter. Deswegen nehmen wir hier und heute aus einem Airbnb auf und man möge es uns entschuldigen, aber wir müssen heute leider aus der Dose trinken, weil hier gibt es keine entsprechenden Gefäße. Deswegen machen wir ausnahmsweise mal Werbung für einen Bierwartner.
Tschüss.
Zum Wohl. Ja, und wie immer am Anfang natürlich der Hinweis auf die Disclaimer, dass alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachhandeln gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, dass alles, was wir hier erzählen, wir sind beteiligt an diversen Unternehmen, vermutlich, wenn wir direkt beteiligt sind, sagen wir es dazu, ansonsten über den MSCI World oder ähnliche Konstrukte. Ja, wie man da mal eine Woche schön vorbei, die Zeit lenkt dahin. Wir werden unseren Podcast jetzt ein wenig aufsplitten in mehrere Themenbereiche, das auch neue hier. Wir haben ein Thema der Woche für dich mitgebracht. Wir haben einen Fundamental Corner, wir haben einen Technical Corner, wir haben einen Makro Corner und wir haben den Blabla Corner. Und eine Community-Frage ist heute auch dabei. Also, es wird wieder mega spannend. Dominik, Thema der Woche, ein Thema, das dir in deinem Bereich fällt. US-Arbeitsmarktdaten sind gekommen und man kann es als Schock bezeichnen, denke ich, ne?
Absolut. Also wir haben da jetzt diese erwartete Revision der Stellen haben wir da jetzt bekommen, wo von vornherein schon gemunkelt wurde von teilweise auch als Statement herausgegangen ist von Bessem, dass während der Biden-Ära halt vieles overreported war. Wenn du dich zurückerinnerst, wir haben ja auch eigentlich immer wieder darüber gesprochen. Ich habe immer wieder über die sogenannten Sigma-Verschiebungen in der Normalverteilung gesprochen, dass wir Readings hatten über die letzten mindestens 16, 18 Monate, die teilweise komplett fehlerhaft waren und die Daten komplett divergiert haben vom Median und solche Readings einfach komplett unrealistisch sind. Und wir haben das immer wieder gehighlightet und wir haben am Anfang schon gesagt, da müssen mindestens 600.000, 800.000 Stellen weg. Und jetzt die Bombe ist 911.000 Stellen, die revidiert werden müssen. Das bedeutet, in der Biden-Ära wurden 1 Million Stellen überreportet, die eigentlich nie existiert haben. Und somit ist auf einen Schlag der Arbeitsmarkt um einiges schwächer als angenommen, natürlich, weil man mit diesen Stellen gerechnet hat. Und was es auch ist, es hat historische Dimensionen, weil es das die härteste Revision der Geschichte ist, sogar härter als in der Finanzkrise 2009.
Okay. Das ist ja so spannend. Auswirkungen aus der Realwirtschaft?
Naja, kann man sich vorstellen, wenn weniger Jobs entstehen, dann ist es halt ein absolutes Rezessionssignal. Arbeitsplätze gehen runter. Und man sieht es dann eben auch an den Arbeitsmarktdaten. Wenn man sich anschaut, den Arbeitsmarkt generell, dann fängt er komplett zu bröckeln an. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe springen von 237.000 auf 263.000. Mhm. Erwartet waren 235.000. Also weniger als zuvor. Und da steigen wir auch stark an. Und ja, wir sehen den Arbeitsmarkt stark bröckeln. Die USA befindet sich meiner Ansicht nach in der Rezession. Ja.
Du hast auch eine schöne Grafik mitgebracht für alle, die das Video anschauen, wenn wir es einblenden, für die, die den Podcast hören. Du hast ein paar Google Trends unter die Lupe genommen.
Die Google Trends sind wirklich schockierend. Also das muss ich wirklich sagen, weil die halt wirklich ein guter Indikator sind, wie geht es der Gesellschaft wirklich. Und also so Statistiken kann ich ja fälschen, schönen, hat man ja gesehen an den Arbeitsmarktdaten. Aber diese Google Trends-Suche, da siehst du ja wirklich, was wird auf Google aktuell wirklich gesucht und was gibt der Bürger ein, was sind die relevanten Dinge, die ihn umtreiben. Und Sell My House Fast ist zum Beispiel die Google-Anfrage auf absolutem All-Time-High. Absolut, seit Rechnung, seit 2004, seitdem das begonnen hat. Also diese Kerze ist ja
parabolisch
parabolisch reicht das schon fast.
Also Sell My House Fast bedeutet nichts anderes, wie verkaufen mein Haus schnell.
Ne? Genau. Give Car Back, also Auto zurückgeben. Sieht man auch einen extremen Anstieg. Genauso wie Borrow Against Stock, das brauchen wir jetzt nicht weiter ausführen, weil die zum Margin und so weiter. Borrow Against Life Insurance, also dass man quasi seine Lebensversicherung verpfändet, um Geld zu bekommen. Das ist mir neu, aber auch da sind wir sehr stark angestiegen. Sell my Rolex Watch, verkauf meine Rolex. Auch ganz durch die Decke und zum Schluss Bankruptcy neuer. Also Insolvenz,
Rechtsanwalt,
ja. All-Time High.
Ja. Alle All-Time High eigentlich, ja. Das ist ja sehr spannend.
Also alles schockierend eigentlich.
Ja. Bis auf
Borrow Against Life Insurance,
das ist All-Time High. Das ist nicht All-Time High, das ist zurückgekommen, das war
Corona All-Time
High. Ja, definitiv. Ja, spannend. Also deine machen sich nach Rezession. Du hast das ja schon öfters prediktet für das Q4, glaube ich.
Das Q3 habe ich eigentlich prediktet. Aber ja, ich, wir sind ja offiziell noch nicht in der Rezession. Die Frage ist, wann sind wir in der Rezession? Meiner Ansicht nach sind wir es. Man schafft es ja auch nur, sich das GDP schön zu drucken mit frischem Geld und das, ja, okay, wenn man Schulden finanziert, nachhaltig ist das halt trotzdem nicht, ne? Aber vielleicht auch noch Monate aufschieben oder Quartale, aber was bringt halt hin?
Was bedeutet das jetzt für den Aktienmarkt für dich?
Rezession ist ja generell für den Aktienmarkt ein schlechtes Zeichen. In der Rezession fallen die Kurse, weil natürlich der Bürger die Kaufkraft verliert und ohne, das ist auch was ich immer wieder betont habe, ohne Konsument keine Wirtschaft. Wenn du niemanden hast, der die Produkte, die du produzierst, nachfragt oder absetzt, dann kannst du produzieren, was du willst, ne? Und umso schwächer der Kunde wird, und er wird sichtlich schwächer, man sieht es an den ganzen Auswertungen hier, plus Arbeitslosendaten, dann ja, frage ich mich halt, wie die Gewinnziele der Firmen erreicht werden wollen. Das ist
ja
das
Thema. Wann siehst du das kommen? Weil die meisten haben ja over-predicted, also over-delivered wieder.
Ja.
Siehst du das jetzt? Wann kommt das in die Quartalszahlen auf immer?
Ich kann es auch nur schätzen, aber ich würde mal sagen, dass wir Ende erstes Quartal 26, dass wir da schon was sehen werden. Ne? Also es wird auch dauern. Und man wird das vielleicht noch ein bisschen verschleiern können. Aber es sind halt, du kennst mich, ich bin alter Flaggensammler, wieder ein Red Flag mehr für mich, wo ich sage, bald kann man es halt nicht mehr verschönern und verschleiern. Und man braucht auch nur die Delinquency Rates mit reinziehen, also die Kreditausfallsraten, die auch All-Time-Highs zeichnen. Also ich habe schon lange keine guten Daten mehr gesehen, und sie werden halt immer schlechter.
Ja, wenn du das dir anschaust, welche Branchen könntest du als erstes treffen, welche Branchen könntest du sozusagen der Vorbote sein einer Rezession? Weil wenn ich mir das anschaue, die für Carback könnte ich mir die Gebrauchtwagenbranche vorstellen, da gibt es sicher einige, die auch börsennotiert sind. Mir fällt jetzt der Name leider, vielleicht fällt er mal im Laufe des Podcasts noch rein von dieser einen Firma, die schon mal knapp vor dem Konkurs war und dann wieder raufgegangen ist. Banken, wenn die Kreditausfallsrate steigt, könnte spannend werden. Ansonsten, ja, Immobilienmarkt natürlich, auch da wieder.
Ist das Letzte, was man halt nicht zahlt, ist seine Miete.
Ja.
Das ist halt so, also da fällt vorher das Auto. Also denke ich schon, dass man es am Auto zuerst merken würde. Wenn es bei den Häusern ankommt, in der Housing Crisis, dann hast du sofort die Banken, weil die Kredite damit wegfallen oder marode sind und alle darauf handelten Derivate, alle Kreditverbriefen der Papiere auf diese Hypotheken, wie es 2008 war. Und
Credit Default Swaps.
Credit Default Swaps ist das Stichwort, genau, CDOs. Ja.
Ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob sich der Durchschnittsamerikaner leisten kann, sein Auto zurückzugeben, weil bei Arbeitsfahrtzeiten von 1 bis 2 Stunden so leicht, wo man nicht die DFS umsteigen kann. Und das ist, ja, definitiv spannend.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht auf die Autobranche unbedingt setzen. Also ich würde da jetzt generell nicht short handeln oder so. Was ich halt mache, ich bin weiter im Markt long und versuche halt meine Absicherung aufzuschaffen. Immer sukzessive und jetzt vermehrt. Weil es irgendwann einen Impact haben wird, ich weiß nicht wann.
Ja.
Vielleicht schafft man es auch mit einer neuen Geldschwemme, das wieder zu überdünchen, aber das erodiert halt weiter die Kaufkraft des Mittelstandes durch Inflation und besser wird die Sache deshalb auch nicht.
Absolut. Ich bin halt ein Long Short. Also ich bin gerne nicht nur Long im Markt, sondern auch Short, eigentlich fast zu jedem Zeitpunkt, weil es immer schwache Firmen gibt.
Ja.
Deswegen ist das für mich schon spannend. Ich werde das vielleicht weiter.
Der typische Konsum wäre auf jeden Fall was, was man im Auge haben muss. Und Technologie wäre was man, also alles, was sehr stark prozyklisch ist, wäre was man im Auge behalten sollte. Das sind auch sehr gut gelaufen, dass da Gewinnmitnahmen kommen, gerade wenn das in den nächsten Quartalszahlen, wenn da eventuell die Gewinne ein bisschen dahin schmelzen oder so, dass man da sagt, okay, da werden Gewinne mitgenommen, das kann ich mir gut vorstellen.
Schauen wir mal. Dollar General ist noch immer sehr tief.
Bei Dollar General ist es noch nicht angekommen, das ist so ein 1-Euro-Shop, so ein Discount-Store. Ja, da sind wir noch nichts derzeit.
Super. Hast du dem noch was hinzuzufügen, dem Thema der Woche?
Nein, das war's von meiner Seite.
Starten wir hinein in den Fundamental Corner, Dominik. Silber ist ja bei uns immer größtes Thema und vor allem, wenn man sich den Silberstaat anschaut, da nimmt er gleich einen großen Schluck aus der Pulle vor Freude hier. Dann ist ja der wieder jetzt da am Freitag auch ausgetroffen aus einer ganz, ganz kurzen Konsolidierungsphase, nur das ist über ein paar Tage gegangen. Wir haben im Fundamental Corner diesmal First Majestic Silber AG, das Künstler, ausgesucht und da gab es große Überraschungen bei Bohrergebnissen.
Ja, es gibt eine gute Kernbohrung und ich muss dazu sagen, jetzt wo Silber anfängt wirklich zu performen, anzuspringen, kommen auf einmal alle Firmen mit irgendwelchen super Bohrergebnissen daher. Also man sieht es wirklich wie Schwammel aus dem Boden schießen. Die Woche war vom Reporting her sehr stark. Ja, nichtsdestotrotz, First Majestic Silver, einer der Major Silberproduzenten, Primärförderer, die durch den Zukauf von Jerry Canyon in Nevada eigentlich eine sehr, sehr starke Goldproduktion jetzt auch haben, wobei man das auch wieder verneinen muss, weil da die Mine eigentlich derzeit nicht fördert, weil es zu teuer ist. Aber es ist ein anderes Thema. Los Gatos ist eine andere Mine, ein anderes Blatt Papier, und die haben neue Weltklasse-Bohrungen gezeigt. Und zwar Bonanza Grade. Das ist über 1000 Gramm pro Tonne Silberäquivalent. Und das haben sie über 1,6 Meter von der Mächtigkeit, von der Breite her. Und das ist schon eigentlich gar nicht so schlecht. Man sagt, wirtschaftlich ist es, wenn man Bonanza entdeckt, Bonanza Grade, dass man dann so ab 12 Zentimeter, 13 Zentimeter anfängt, von der Breite her, dass es auch wirklich wirtschaftlich ist, von der Breite dieser Ader. Und sie haben 1,6 Meter, also da ist schon genug Fleisch auch dran, dass man das wirklich ein wirtschaftlicher umsetzen kann. Und genau, jetzt wird es dann eine Feasibility Study geben, wahrscheinlich eine Machbarkeitsstudie. Ist das wirklich wirtschaftlich förderbar? Und dann wird man da die Kehrbohrung umsetzen auch und die Mine erweitern dementsprechend. Und dementsprechend hat man wieder neue Ressourcen, die man wieder da abbauen und meinen kann. Und generell zum Silbersektor ist halt wirklich zu sagen, jetzt ist Pfeffer drin, jetzt geht's langsam richtig los. Silber steht jetzt auf 42 Dollar am geschlossenen Wochenschlusskurs, höchster Wochenschlusskurs der letzten 14 Jahre. Und wir greifen jetzt langsam das Salz an halbe 50 Dollar an. Und die Minen machen jetzt richtig Spaß. Also ich habe ein paar Minen im Depot, die jetzt alleine am Freitag 30-35% gemacht haben. Und das ist halt, da geht's jetzt richtig zur Sache.
Das sind halt Mini.
Genau, das sind Penny Stocks, die kleinen. Also die wirklich, die Developer, die Explorer-Aktien, die jetzt langsam beginnen anzuspringen. Und wenn du dich erinnerst, dann mit Reden mit einem Masterclass, da haben wir die Zyklik eines Bullenmarkts, die verschiedenen Marktzyklen besprochen. Und jetzt sind wir wirklich langsam in einem Stadium, wo die wirklich Kleinsten noch anfangen anzuspringen, wo die Großen schon lange, lange performt haben, die Newmonts, die Barricks und die ja schon Agnico Eagles, die alle gut gelaufen sind. Und jetzt fangen die Kleinen langsam an, ein Lebenszeichen von sich zu geben.
Genau. Das ist aber nach wie vor alles nur der Start in einer größere Bullmarkt, wenn es so kommt, wie wir es.
Es ist absolut noch nicht das Ende. Also ich werde ja oft gefragt, wo wir uns ungefähr bewegen auf diesem Bullmarkt von der Zeitlinie. Und ich würde sagen, wir sind da im ersten Drittel. Noch nicht einmal bei der Hälfte angekommen, im ersten Drittel, würde ich sagen. Also noch early drinnen. Aber was halt bei so einem Bullmarkt immer ist, wenn du erst in der Hälfte einsteigst, dann hast du schon so ein schlechtes Chancen-Risikoverhältnis, so unten einzukaufen, auch wenn die Kurse 20%, 30%, 50% nochmal weiterfallen sollten. Ist das noch immer meiner Ansicht nach gescheiter, unten rein zu tranchieren in verschiedenen Tranchen, um die Bodenbildung mal irgendwie abzufangen, als dann erst bei der Hälfte einzusteigen, weil du weißt dann wirklich, du weißt ja auch wie, wo das Top ist. Du kannst das Top nur hinschätzen. Nur wenn ich am Näheboden oder im Bodennähe schon versuche, rein zu tranchieren und einzusteigen, dann habe ich halt viel mehr Luft und ein viel besseres CAV für den ganzen Bullenmarkt, um dann zu sagen, ich kann auch früher mit Gewinn schon wieder aufsteigen.
Ja. Absolut, ja. Aber wenn wir das zum Beispiel anschauen, um zurückzukommen auf First Majestic, charttechnisch schaut das ja hervorragend aus. Also wir haben eine Bodenbindungsphase hinter uns. Ich werde dann den Screenshots vom Charts irgendwie ein bisschen beschreiben und dann kann man sich das auch anschauen im Video. Die Podcast-Server müssen halt jetzt genau zuhören. Ist definitiv spannend, weil wir haben eine Bodenbindungsphase, würde sagen, von 2023 bis vor ein paar Monaten eigentlich. Was war das? Bis Ende Mai, Anfang Juni. Dann ist es so richtig losgegangen mit First Majestic. Also 4. Juni, Ausbruch nach oben. Definitiv, da sind wir auch über den Encode Vivo gegangen, der aus dem Hoch aus dem Jahr 2021 stand. Und wenn man sich das anschaut, das Hoch aus dem Jahr 2021 war bei 24 Dollar und wir stehen jetzt nach wie vor bei 10,54 mal geschlossen. Also definitiv spannend und vor allem, wenn man charttechnisch sich anschaut, was seit 2025 da für ein Umsatz reinfließt in diese Minen. Also du hast ja wirklich, du siehst mit freiem Auge, das sieht man ja oftmals selten, dass da massiver Umsatz schon reingeflossen ist während der Bodenbildungsphase noch. Jetzt ist er ein bisschen zurückgegangen und jetzt explodiert er wieder nach oben, der Umsatz. Also das ist definitiv spannend. Ich habe es ja in meinem Topic Börsendienst versucht zu handeln, bin nicht reingekommen. Aber wir haben die Aussicht auf einen 12-17er Bull Call Spread, Laufzeit bis 15. Januar 27. Um eben davon zu profitieren noch. Also man kann mit Optionskonstrukt mal das, was du angesprochen hast, man weiß nicht, wo ist das hoch. Das kann ich mit Optionskonstrukt halt ein bisschen schöner nachbilden, weil ich da ein vordefiniertes Chancen-Risiko-Verhältnis habe. Das heißt, ich habe ein gewisses Verlustrisiko und ich habe ein gewisses Gewinnpotenzial und nicht mehr und nicht weniger. Deswegen finde ich das halt sehr, sehr charmant. Wohlgemerkt, du denke ich auch, wir sind beide in First Majestic investiert.
Ich bin jetzt mit der dritten Tranche drin, plus mit Call-Optionen. Also ich bin jetzt eben doch bei dem Ausbruch mit der dritten Tranche mit der Korruption eingestiegen.
Ja. Also heißt jetzt nicht, dass das nicht nochmal nach kurz nach unten gehen kann und auch lange nach unten gehen kann, selbstverständlich. Aber es ist definitiv eine super Opportunität, finde ich. Und klassisch wie aus dem Bilderbuch. Also jetzt dieser Anstieg am Freitag war ja definitiv, oder Donnerstag, Freitag war es, glaube ich, war definitiv über die $10. Ja. $10 war eine große Unterstützungswiderstandszone. Da sind wir jetzt mal drüber. Und wenn wir uns da drüber halten, bin ich auch charttechnisch sehr, sehr bullish. Also wir haben beides. Wir haben fundamental extrem starke Sache und auch charttechnisch.
Und das Schöne ist, wenn's, und das haben wir auch in der Chronologie erklärt, in der Edelmetall Masterclass, dass die Chronologie so ist, dass zuerst Gold performt und nachher dann Silber. Und Silber kommt erst viel später. Und First Majestic ist halt eine Silberaktie. Nicht umsonst haben sie den Ticker AG, AG jetzt kurz Symbol für Silber.
Nicht zu verwechseln mit dem Future, der nämlich auch AG hat.
Ja, genau. Und man sieht halt wirklich, dass wenn der Cent voranschlägt, dass First Majestic einer der ersten ist. Wenn das institutionelle Geld kommt, da kaufen die institutionellen Investoren die größten und liquidesten Titel. Die First Majestic ist einer der größten, wenn nicht der größte und liquideste Titel in der Branche. Und das sieht man jetzt definitiv, dass sie ausbrechen, allein mit 12% jetzt am Freitag.
Ja. Wenn wir gerade bei Silberaktien sind, Hacker Mining, sie haben auch beide investiert.
Fantastisch.
Ist ja auch nach oben.
Also Gratulation an der Seite, weil du bist in Hekla früher investiert gewesen als ich.
Einmal bin ich früher dran als ich.
Ja, einmal warst du früher da bei Hekla Mining. Gratulation, die Aktie entwickelt sich natürlich fantastisch.
Ja, super. Es ist natürlich dann, wie du gesagt hast, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aussteigen? Ich glaube, da werden wir in den nächsten Podcast-Folgen noch das eine oder andere Wort darüber verlieren.
Wir werden sowieso den Bullenmarkt mit begleiten. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich für Edelmetallaktien sowieso immer ein Wort überrauche, weil es halt mein Major Exposure ist. Ich bin da sehr, sehr breit diversifiziert investiert und werde das auch dementsprechend immer mitkommentieren. Wer die ganzen Detailinformationen haben möchte zu den einzelnen Trades, zu den Minen, zu den verschiedenen Aktien, zu den Bohrergebnissen oder aber auch zur Makroökonomie, dem kann ich halt meinen Substack empfehlen, wo ich halt nicht nur das tägliche Geschehen quasi am Aktienmarkt ein bisschen kommentiere, sondern eben auch Detail-Research-Poster und den ein oder anderen Trade von mir auch veröffentliche.
Absolut. Und das alles natürlich auch in den Shownotes beziehungsweise in der Videobeschreibung. Und wenn du dort schon bist, abonnieren lohnt sich, denn wir behalten das Thema im Auge.
Absolut.
Super. Also Silber, definitiv bullish. Einige kleinere Silberminen werden noch folgen. Das ist das Fazit. Hast du dem noch was hinzuzufügen?
Nein, also ich kann nur sagen, also die letzte Woche war fantastisch. Ich werde das jetzt natürlich nicht veröffentlichen, aber wenn du da anschaust, kann meine Watchlist in Silber. Und alleine von den ersten 8 Top-Performern habe ich 6 im Depot. Und das macht halt richtig Spaß.
Ich hoffe, ich habe die auch im Depot, sonst haben wir ein Problem. Ich habe nämlich wir announcen das jetzt noch. Ich habe nämlich die Venture-Liste von dir bekommen. Also das sind wirklich ganz kleine Klitschen, teilweise Mikro-Penny-Stocks, kann man fast sagen. Ja. Das ist halt ein gefährliches Spiel, aber ich mache das auch mit ganz, ganz kleinem Kapital. Aber das sind halt wirklich Leute,
Das sind dann die potenziellen Ten-Bagger-Aktien, Penny-Stocks, Pink-Sheets, also wirklich, die teilweise nicht einmal mit meiner Marktkapitalisierung ausgewiesen werden, die 2, 3, 4 Millionen Market Cap haben, teilweise. Und alle 2 Monate einen Stock-Split machen müssten, um sich wieder refinanzieren zu können. Da ist halt so die Theorie, wenn der ganze Sektor steigt, die Flut hebt alle Boote und dann kritik irgendwann auch ein bisschen Kapital in diese Explorationsunternehmen runter. Und die Sache ist halt, da braucht es nicht viel Geld, um so eine Aktie zu verzehnfachen. Und genau, da zeigt sich langsam auch schon bewegen.
Super. Das definitiv spannend. Also, abonnieren lohnt sich und ja, damit haben wir es von diesem Bereich.
Jawohl.
Der Technical Corner, wo wir immer spannende Aktien besprechen. Lass uns aber zunächst nicht mit einer Aktie beginnen, Dominik, sondern lass uns beginnen mit einem Chart, den du ausgegraben hast. Ich war wirklich sehr, sehr wundert. Ich habe schon gewusst, dass die Erster sind, aber dass sie so einen Vorsprung haben. Also das ist wie, keine Ahnung, Goldmeisterschaften mit Beteiligung anderer Sektoren.
Also ich muss sagen, ich war selbst baff, wie ich den Chart ausgegraben habe. Wieder mal von Tavi Costa und von Crestcap Capital, einer Research-Firma, die wahnsinnig tolle Charts für den Minensektor macht. Und wie er das gepostet hat, ist mir selber der Löffel aus dem Mund rausgefallen. Weil man sieht halt wirklich ganz plakativ, wie das, was wir schon immer predigen, dass in einem Edelmetall-Bullenmarkt die Margen exorbitant ansteigen dieser Unternehmen, dann sieht man das in diesem Chart einfach nur perfekt, wie Edelmetall bzw. Goldminenaktien, die ja alles outperformen und hinten liegen lassen und da einfach einmal Ja, deine Interpretation als Chartdefini-Experte, was sagst du zu diesem, ja, extremen Chart? Ja,
Rokitumski, es ist, also, das, da kann man ja sagen, also Wahnsinn, also Gold performt ja schon seit Jahresbeginn aus, also hat quasi sich die Pole Position erobert und die Führung nie her.
Und die initiale Outperformance hat man früher schon gesehen.
Hat man früher schon gesehen, aber der Chart geht eben nur bis Januar zurück.
Ja.
Und es ist
da. Ja, aber es ist Januar 24.
Ja, Entschuldigung, Januar 24. Aber nichtsdestotrotz,
also, Entschuldigung.
Nein, 25.
Ja, sorry,
25, Januar 25.
Das ist Year-to-Date, ja?
Ja, Year-to-Date und es ist Wahnsinn. Also ausgebaut, ich meine, man braucht nur sagen, ich weiß jetzt gar nicht, was Orange ist, Communication Services,
ja.
Stehen auf 122 und Gold auf 190. Ja, also der zweite hat quasi ein bisschen Rückstand. Und nur zu unterscheiden, 122 ist Communications und Healthcare ist der letzte, der steht bei 99. Ja, bei 100 haben wir gestartet alle. Also wahnsinnige Outperformance der anderen Sektoren.
Und da reden wir halt vom Sektor, nicht von Einzelaktien, nicht von irgendeinem Hype-Titel, sondern von einem ganzen Sektor, der hier komplett outperformt. Und du kannst dich erinnern, ich habe in jedem Seminar, was wir gegeben haben, überall habe ich betont, dass der Sektor so winzig ist, dass wenn 0,6% der Apple-Aktionäre sich entscheiden würden, in den Sektor zu investieren, sich der ganze Sektor verdoppelt.
Ja.
Und das sehen wir. Wir sehen einen Shift von Technologie in Edelmetalle. Bei steigenden Margen, sie drucken Geld und dementsprechend hebt sich der Sektor von allem anderen ab.
Absolut, ja. Stark. Starke Leistung. Ja, und der zweite Aktie, den wir mitgebracht haben, ist Tesla.
Die Aktie deines Lieblings-Tech-CEOs wird heute analysiert von dir, weil wir da, glaube ich, potenziell ein ganz spannendes Chartbild haben könnten. Und da würde ich gerne deine Meinung dazu wissen, wie du diese Formation, über die du uns also erzählen wirst, wie du die siehst. Eigentlich sind wir ja theoretisch ausgebrochen am Freitag.
Ja, wir sind ausgebrochen. Also wenn man sich das Ganze kurzfristig anschaut, also die letzten Wochen nur zurückgeht, beziehungsweise die letzten Monate, so ab 2025, da hat man natürlich nach der Wahl einen riesen Anstieg gesehen. Ja, also Tesla ist explodiert nach oben sozusagen, auch mit dem Hintergrund, dass ja Elon Musk da sehr beteiligt war. Dann haben sich die beiden relativ schnell zerstritten. Es kam der krasse Absturz. Also wir waren ja on top auf 480 und sind binnen weniger Wochen auf 240, haben uns also halbiert. Und von da an geht es jetzt langsam wieder nach oben. Und was wir halt sehen, ist so ein aufsteigendes Dreieck, was mega spannend ist und wo du richtigerweise erkannt hast, dass hier jetzt der Ausbruch gekommen ist. Aber es ist nicht nur der Ausbruch gekommen, sondern wir haben einen Ausbruch mit hohem Volumen. Und das macht natürlich immer Spaß und wird natürlich vor allem den Tesla-Aktionären Spaß machen, die ja schon eine schwere und volatile Zeit hatten. Und das kann durchaus Potenzial für mehr werden. Also ich weiß jetzt nicht genau, was dahinter steht fundamental. Also ist natürlich so, dass du... Das waren jetzt mehrere Gebiete, auf denen sie tätig sind. Es ist ja nicht nur ein Autobauer mittlerweile, es ist ein Stromanbieter, es ist ein Robotikhersteller. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Und was mich halt vor allem, es ist so ein das typische Verhalten. In diesem aufsteigenden Dreieck ist der Umsatz heruntergegangen ein bisschen, ist geschrumpft. Und jetzt mit dem Ausbruch kommt er. Ich werde es jetzt nicht traden, weil der Ausbruch für mich ein bisschen zu schnell gegangen ist, um da jetzt noch ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis zu haben. Vielleicht am Donnerstag 6,04% die Aktie gemacht und am Freitag waren es wahrscheinlich noch mal mehr. So von iPad würde ich gerade nicht. Da waren 7,36%. Das heißt, wir haben 13%, 14%, 15% jetzt binnen zwei Tagen gemacht. Also wenn da aber der Rücksetzer kommt auf die 370 ungefähr, dann wäre das definitiv, glaube ich, ein guter Trade und kann man definitiv da mal in Tesla wieder einsteigen, wobei ich jetzt nicht der große Fan von Best Tesla bin, weil es halt eine sehr, sehr volatile Aktie ist. Also hat jetzt mit meinem Lieblings-Tech-CEO dafür gibt's dann noch mehr Grüßt. Hat das nichts zu tun, aber es halt, man sieht's halt schon. Also, die Aktie hat sich von 25 Dollar 2020 auf 400 Dollar dann 2022 gehoben und ist seither halt extremst volatil. Also, die halbiert sich halt, oder hat sie sich geviertelt zwischendurch, hat sich dann wieder verfünffacht fast. Und jetzt wieder halbiert. Also damit muss man halt als Aktionär leben. Als Trainer sage ich aber, ist es schon spannend, wenn es auf 370 zurückkommt, weil dann lege ich kurz unterhalb des Ausbruchsniveaus meinen Stop und habe ein super Chancenrisikoverhältnis. Also das wäre meine Herangehensweise bei Tesla. Vielleicht trinke ich das nächste Woche ein.
Genau, und jetzt holen wir uns mal kurz ab als technisches Trading-Genie, als Profi, was das angeht. Wir sehen da ein Ascending Triangle, ein aufsteigendes Dreieck mit einem Breakout bei hohem Volumen. Das heißt, Textbook wäre eigentlich jetzt, wir kommen nochmal zurück zum Ausbruchslevel mit sinkendem Volumen wahrscheinlich, ja, und würden dann mit erhöhtem Volumen noch einmal rausgehen. Und wo ist bei so einem Ascending Triangle dann das Target? Also dann nimmt man, glaube ich, den Measured Move vom Eingang oder wie, weil ich würde da, wenn ich den Measured Move anlege, würde ich dann zum All-Time High kommen rund um die 485 Dollar und das würde dann einen Doppeltop bilden.
Ja, das kann man so machen. Das ist jetzt eine Möglichkeit. Ich bin kein großer Fan von Measured Moves, also von gewässernen Bewegungen bei Dreiecken. Das mache ich bei Konsolidierungsphasen ganz gerne. Das mache ich bei Schulterkopf-Schulterformationen ganz gerne, weil du bei Dreiecken halt immer das Problem hast, ja, was ist eigentlich jetzt die initiale Bewegung? Okay. Das ist immer ein bisschen schwierig. Du könntest das nach vorne schieben, du könntest auch sagen, Anfang oder Mitte Februar ist die initiale Bewegung, dann hättest du noch mehr Potenzial nach oben. Also das ist immer ein bisschen schwierig, deswegen bin ich da kein großer Fan davon, aber ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich diesen Trade eingehe, zumindest ein 1:3 Chancen-Risiko-Verhältnis haben will, also 3:1. Also ja. ich will einfach, wenn ich 10 Dollar riskiere, dann will ich die Chance haben, zumindest, wie gesagt, diese 40 Dollar zu gewinnen. Ja.
Gut, ich würde sagen, wenn ich konservativ bin und ich nehme die zweite Bewegung erst so im Juni, dass ich sage, das ist die Initiale, und dann mache ich den Measured-Move, dann pointet das genau zum All-Time-High, was sowieso eine Resistance wäre, ja, ein technischer Widerstand, dann ein horizontaler. Und dann würde ich da konservativ rausgehen, auch wenn es von mir aus gleich durchbricht. Aber
Nein, also das wäre sowieso, also ja, ich bin da eher der andere Trader, der sagt, bei mir laufen die Aktien in der Regel den Stop-Loss. Ja.
Ja.
Also eine Teilposition läuft in den Weg Profit bei 1:1 oder 2:1 Chancen-Risiko-Verhältnis und der Rest läuft eben dann in den Stop-Loss.
Weil du die Stops nachziehst.
Weil ich die Stops regelmäßig nachziehe, ganz genau. Und weil ich halt so Aktien immer wieder dabei habe. Und das sind nicht viele Aktien, das sind vielleicht 5-6 Aktien im Jahr, aber die dann halt einen Mega-Move machen. Ja. Und du hast dann dich nicht begrenzt, weil du in einer Take-Profit laufst. Das, die machen schon eine schöne Rendite. Ja. Also man darf das nicht unterschätzen, auch wenn es nur weniger sind. Aber wenn du da 15R, 20R teilweise machst, dann ist das halt was wirklich Schönes.
Magst du vielleicht kurz für die Leute, die nicht so mit Trading affin sind, das R erklären? Also
das ja, R, also das ist im Prinzip das Risiko, das ich eingehe. Also wenn ich 10 Dollar Risiko eingehe und 10 Dollar gewinnen kann, dann ist es ein R.
Okay.
Da habe ich einmal das Risiko verdient sozusagen. Wenn ich 30 Dollar, dann habe ich 30 Mal dreimal das Risiko verdient. Also das ist diese R-Messung, wo man sagt einfach, was riskiere ich in Trade und was ist dann das, wo ich dann eben oben rauskomme. Genau.
Okay, sehr schön.
Das ist das, was wir machen tagtäglich im Topic Börsendienst. Wer da Lust und Bauern drauf hat, den Link gibt es in der Videobeschreibung.
Magst du vielleicht noch Anchored VWAP was sagen dazu? Weil wir da ein wunderschönes Volumenprofil meiner Ansicht nach haben, ebenfalls.
Also Volumenprofil und Anchored VWAP sind zwei Dinge. Anchored VWAP ist, dass du, also Anchored VWAP heißt nichts anderes als verankerter, volumengewichteter Durchschnitt. Und das ist etwas, was durchaus spannend ist, weil diesen Anchored VWAP kannst du an gewissen signifikanten Punkten im Chart festmachen, am letzten Hoch, am letzten Tief. Und dann passt sich der eben an. Und der Anchored VWAP besagt nichts anderes, als wenn der Kurs über dem Anchored VWAP ist, sind die Käufer
im Vorteil.
Ja, im Vorteil beziehungsweise stärker.
Ja.
Und wenn er drunter ist, dann sind die Verkäufer stärker. Das sagt dieser Anchored VWAP aus. Und das Volumenprofil bedeutet nichts anderes. Es gibt ja zwei Arten von Volumen. Also wir haben das Volumen, das man unten im Chart sieht. Das ist das Volumen nach Zeit. Also wenn ich im Tageschart bin, ein Balken pro Tag. Und das Volumenprofil ist dann das Volumen pro Preis. Also um wie viel wurde zum Beispiel für 360 Dollar die Tesla-Aktie gehandelt? Dann muss man natürlich immer keine Range angeben, also das ist meistens in Ranges. Und da hat man auch schöne Profile und beides sagt halt sehr, sehr schön aus. Also dieses Volumenprofil ist ein Unterstützungs- und Widerstandsniveau und der Anchored VWAP ebenfalls. Und das ist halt wirklich schön, kann man zur technischen Analyse heranziehen.
Das heißt, wir haben da eigentlich schon tolle Widerstandslevel.
Ja, definitiv. 100%.
In diesem Sinne, gibt es da sonst noch irgendwas weiter zu analysieren, wo du sagst, das ist interessant, oder?
Nö, also wir werden uns jetzt wöchentlich im Podcast oder im Video eine Aktie anschauen oder zwei heraussuchen, die wir spannend finden und die wir mal genau analysieren. Und ja, das war's eigentlich.
Die kannst du natürlich auch sehr gerne du bereitstellen. Wenn du sagst, du möchtest eine bestimmte Aktie analysiert haben, die du gerade spannend findest, wäre natürlich sehr toll, wenn die gerade ein spezielles technisches Setup hat, was man gut analysieren kann. Dann schick uns deine Aktienvorschläge, am besten so am Donnerstag oder Freitag, weil wir meistens samstags aufnehmen, dann können wir das definitiv am Samstag auch die Community-Aktien besprechen.
Absolut. Also entweder in die Kommentare oder an info@optiontradingpan.com. Dominik, du hast wieder 5 spannende Themen in den Makro-Corner hineingeworfen, wo ich selbst schon gespannt bin, was du uns hier alles erzählen wirst und was du hier alles machen wirst. Beim ersten Thema geht es um die Rezessionswahrscheinlichkeit, die ja auf durchaus hohes Niveau steigt.
natürlich. Also eine sehr, sehr plakative Aussage, die man natürlich auch mit ein bisschen Distanz lesen muss. Nur weil das ein Research House jetzt einmal reportet, heißt es auch nicht, dass das Realität ist oder Realität wird oder Fakt ist. Aber es hat natürlich eine Aussagekraft. Also die UBS, eine Schweizer Bank, reportet hier die Rezessionsprobabilität, also die Wahrscheinlichkeit, schießt auf 93% laut UBS. Ja, 93% ist halt ziemlich hoch, würde ich sagen.
Ziemlich.
Geht natürlich auch um die Arbeitsmarktdaten, die jetzt immer schlechter werden in den USA. Man sieht halt wirklich in den USA den Arbeitsmarkt bröckeln. Also 911.000 Stellen werden revidiert am Arbeitsmarkt in den USA. Also wurden in der Biden-Ära überreportet. Und das sieht man jetzt natürlich, dass der Arbeitsmarkt hier bröckelt. Und man sieht es auch an einem Indikator, der oft hergenommen wird für eine Rezession, und zwar Construction. Mhm. Construction ist sehr prozyklisch, also eigentlich der Endbegriff der Zyklik, die Konstruktion. Wenn die Konjunktur boomt, dann wird viel gebaut, und wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann wird wenig gebaut. Und wir sehen halt wirklich das Year-over-Year-Change in Construction Spending, also in den Ausgaben für Konstruktionen, für neue Bauvorhaben, ist weit unter Durchschnitt. War das letzte Mal so tief während Corona, davor in der Housing Crisis 2008. Also wir sind da schon an einem sehr, sehr markanten Punkt, sehr, sehr tief. Was natürlich darauf schließen lässt, dass es der Wirtschaft nicht wirklich gut geht. Und ein Thema, was ich auch immer wieder aufrolle, ist der Verbraucher, der Konsument. Weil mein Credo halt immer ist, ohne Absatzmarkt, ohne Konsument keine Wirtschaft. Du kannst Waren und Dienstleistungen produzieren, du kannst 15 Friseurgeschäfte auf eine Straße pflanzen, wenn keiner das Geld hat, dass es die Haare schneiden lässt, dann ist das Angebot egal. Und dementsprechend ist halt die Frage, wie geht's dem Konsumenten? Kann er überhaupt noch absetzen? Und wenn er das nicht kann, dann schaut das halt schlecht aus. Und bei erwarteter Arbeitslosigkeit wird halt natürlich dann die Umfrage immer gemacht, wie sehen Sie die Zukunft? Und 63% der US-Verbraucher erwarten steigende Arbeitslosigkeit. Und das ist auf Finanzkrisenniveau 2008.
Also nur kurz als Zwischenwurf, wenn du mal Probleme mit Friseur bezahlen hast, das ist faszinierend.
Ich weiß, dass bei dir der Haarschnitt 5 Euro kostet, aber wahrscheinlich musst du mir 5 Euro zahlen, dass ich mir bei dir die Haare schneiden lasse.
Also wenn ich mache, darf zahlen, ist das
ja, jetzt die Geräusche machst du, Haare schneiden, dann verlange ich aber mehr.
Okay. Also Verbrauchervertrauen definitiv.
Ja, also das ist natürlich eine Katastrophe. Wenn der Verbraucher wegbricht, dann gibt's ja keine Wirtschaft mehr, weil dann sinken halt natürlich auch die Umsatzzahlen der Firmen, ne? Das wird sich dann irgendwann in den Quartalszahlen widerspiegeln, dass die Absatzmärkte nicht mehr da sind oder nicht mehr in dem Ausmaß da sind, dass man einfach nicht mehr das an den Mann bringt, was man produziert. Dann wird die Produktion eingestampft und so fängt eigentlich dieser zyklische Abschwung an, wie ein Konjunkturzyklus einfach funktioniert. Dann werden Ständen abgebaut und dann wird das eine Self-Fulfilling Prophecy und dann irgendwann ist die Talsohle wieder erreicht und dann geht das Ganze wieder nach oben.
Absolut, ja. Also da muss man abwarten, wie schwer das diesmal wird.
Ja.
Genau, das war das Punkt 1. Thema Nummer 2, Zinssenkungszyklus, der sich offensichtlich beschleunigt.
Ja, also wir sehen ja bei Rate-Cutting-Cycles immer eine sehr, sehr prägnante Dynamik. Meistens ist es so, dass ein Rate-Cutting-Cycle zuerst eine Top-Formation bildet, also dass die Zinsen nicht mehr steigen. Dann sieht man das Ende des Anhebezyklus ist erreicht, dann kommt initial ein Cut oder zwei Cuts, zwei kleine kurze Senkungen, dann meistens wieder ein kurzer Boden und dann immer ein rapider Abfall der Zinsen und das ist dann der letzte Hilfeschrei. Man sieht alle Register, man senkt die Zinsen näher null oder nahe null oder negativ, wie auch immer, um irgendwas zu retten, was kaputt gegangen ist auf dem Weg. Und das sehen wir jetzt. Meiner Ansicht nach geht der Arbeitsmarkt gerade flöten und dementsprechend wird man da jetzt die Zinsen senken, um die Wirtschaft zu retten. Wir haben diese Woche jetzt mit Jay Powell einen Rate Cut, also wird zu 100% Wahrscheinlichkeit eingepreist. Ich glaube 80%ige Wahrscheinlichkeit mit 25 Basispunkten und ich glaube 20%ige Wahrscheinlichkeit ungefähr mit 50 Basispunkten, habe ich jetzt aber nicht genau im Kopf. Und die Zinsen werden sinken und um eben diese Ausuferung am Arbeitsmarkt da jetzt zu senken. Und das geht schneller als in jedem anderen Zins-Cutting-Cycle bis jetzt. Und da wird es halt spannend sein, wie das weitergeht.
Absolut, ja. Also du sagst Prediction, mehr oder weniger zwei kleinere Schritte, dann du baust einfach mal größer.
Ja, also ich rechne jetzt schon einmal mit zwei kleineren Schritten. Natürlich ist die Möglichkeit auf einen größeren. Es gibt ja politischen Druck natürlich. Jay Powell kämpft ja da quasi an alleiniger Front nur mehr. Jetzt wird ja, ich weiß gar nicht, wie das mit Lisa Cook jetzt ausgegangen ist.
Nein, die ist noch im Amt.
Die ist noch im Amt. Okay, weil die klagt ja jetzt gegen die Trump-Entscheidung, ne?
Ja. Und von euch bekommen vorerst mal.
Ja. Aber es gibt auf jeden Fall politisch sehr viel Druck auf Jerome Powell, ne? Und ich kann es auch verstehen, menschlich, wenn der irgendwann einknickt. Weil der muss ja natürlich auch jeden Tag auf die Straße raus, und weiß ja nicht, was er noch für andere Steine in den Weg gelegt bekommt. Sei es drum, der Druck steigt und der muss halt irgendwann cutten. Trump will am besten gleich 3% runter. Das wird es so nicht spielen. Und wenn es das spielt, wird es inflationär wirken. Ja, Morgan Stanley zum Beispiel sieht den Zinszyklus auf 2,75 bis 3% bis 2026. Und ja, das sind dann, was sind das, von 4,5 runter auf 3,0 sind das 1,5%. Ne?
Richtig, ja. Hast du das jetzt im Kopf ausgerechnet?
Ich habe das jetzt im Kopf gerechnet.
Wahnsinn, Wahnsinn. Unfassbar. Nein, dann finde ich stark, finde ich stark. Also beides, sowohl
mein Kopf,
ja. Auch und den Zins.
Im Mathe war ich immer blöd.
Ja. Okay, lassen wir das lieber. Aber sehr spannend, ja. Also wir haben jetzt da die Woche einen Cut. Sagst du, es wird ein Viertelprozentpunkt oder wird es doch auch halber?
Also ich bin im Camp 25 Basispunkte. Ich glaube, dass es 0,25 werden. Wo gehst du aus?
Wenn du in 25, bin ich in 50. Ich will sicher nicht im gleichen Camp sein. 50.
Warum sagst du nicht gleich 1%?
2%. Nein, so weit sind wir nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es also ich halte es auch für eher unwahrscheinlich, aber für ganz unwahrscheinlich halte ich es nicht.
Ich auch nicht.
Weil halt die Daten, die reingekommen sind, jetzt wirklich schlecht waren.
Ja.
Allesamt. Und die Börse hat es ja schon ein bisschen vorweggenommen.
Und die Inflationsdaten sind besser reingekommen als gedacht, wobei ich die ja für kompletten Wahnsinn halte. Aber das reden wir auch schon lange.
Du hast das ja das schöne Beispiel auf der Autofahrt hierher gebracht. Es wird irgendwann einen Inflationsbasket geben, in dem nichts mehr drin ist, dann haben wir auch 0%.
Genau, man hat eh schon runternebelliert vom CPI, ist man schon lange weggegangen. Jetzt hat man dann den Core-CPI erfunden, wo man sagt, der ist bereinigt und volatile Güter. Da rechne ich halt Energiekosten und Lebensmittel raus, die hoch schwankend sind, die hoch volatil sind.
Mein Leben aber auch nicht brauchst du wirklich.
Ne? Genau, ich brauche mal da eh nichts zum Leben. Und dann machen wir noch den HVI, den harmonisierten und weiß ich nicht was. Und dann irgendwann kommt halt der Null-CPI, wo man sagt, okay, wir rechnen alle Waren und Dienstleistungen raus und dann hat man einfach nochmal eine Null hin und sagt, die Inflation steigt ja eigentlich. Ne?
Ich hätte gern, dass du mal ich habe eine Aufgabe an dich. Berechne mal den Bier-CPI.
Den Bier-CPI?
Ja, den Bier-CPI.
Also ich glaube, der wird uns schockieren. Da brauchen wir noch ein Bier. Da brauchen wir dann ein Valium oder so.
Valium. Okay, dann werden wir bei der Pharmabranche, aber die gehen wir jetzt nicht an. Okay, also das dazu. Inflation hast du schon angesprochen, das Dilemma verschärft sich.
Ja, es verschärft sich in den Daten, ist jetzt aber ein bisschen Ruhe eingekehrt. Wovon hier die Rede ist, dass die Anpassung stattgefunden hat in dem EZB-September-Inflationsforecast, die hier angepasst wurden.
Magst du kurz sagen, was EZB?
Ja, EZB ist die Europäische Zentralbank, und die Inflationsforecast sind halt die Vorhersagen. Aber ich gebe halt auf diese Vorhersagen sehr wenig, weil bis jetzt waren die komplett falsch, was die da immer prognostiziert haben. Aber da sieht man schön, dass man jetzt für 2027 das Inflationsziel auch schon über das 26er gehoben hat. Also in Orange siehst du 1,7 für 2026 und für 2027 sieht man dann schon 1,9 wieder. Das heißt, man geht eigentlich von anhaltender Inflation aus, auch wenn diese unter dem 2%-Target ist, was man jetzt 4 Jahre gebraucht hat, wo man schon erzählt hat, wir gehen nicht um 2%. Jetzt ist man endlich dort, das stimmt schon, ist schon richtig, aber ja, man rechnet dann auch wieder mit ansteigender Inflation.
Ja, wir sprechen ja die ganze Zeit davon, also es überrascht mich nicht wirklich.
Ja, also ich denke auch, wenn man in den Supermarkt geht, dann kann, ich weiß nicht, wie man noch irgendwem erzählen will, dass die letzten 4 Jahre die Inflation um 20% gestiegen ist oder die Waren und Dienstleistungen um 20% teurer geworden sind, akkumuliert. Also wir sind da bei 50-100%, wenn man es reinrechnet. Und auf shadowstats.com gibt es da eine gute Auswertung, wo man sieht, die Inflationsberechnungsmethode nach der Methode, die 1980 angewandt wurde, die angelehnt ist an die Steigerung der Geldmenge M2 und nicht eben nur an diesen Warenkorb, weil der Warenkorb ist halt eine pure Lüge. Das habe ich ja schon oft vorgerechnet, warum dieser Warenkorb einfach nicht repräsentativ ist. Also
wo sich aber eine Entspannung zeigt, und das wundert mich auch, also in den PPI-Daten, also in den Prozentenpreisdaten, ja, Zöllner schlagen sich offensichtlich noch nicht durch.
Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Punktstatement. Also wenn man den Daten Glauben schenkt, ist es so, dass Zölle nicht inflationär wirken in den USA.
Also wenn der Herr Biden die Arbeitsmarktdaten geschönt hat, dann wird die Trump-Administration meiner Meinung nach die Inflationsdaten schönern. Aber ja, sei dahingestellt.
Ich kann dazu nicht mehr sagen. Für mich ist das nicht erklärbar am Fallen. Aber ich muss halt schon eines in den Raum werfen. Es passt Trump jetzt eine Woche vor der Zinssenkung schon sehr gut, dass die Inflation nicht eskaliert ist im letzten Reading. Weil was würde Jerome Powell jetzt diese Woche machen, wenn er Zinsen senken müsste und die Inflation deeskaliert? Dann wäre er wirklich im extremen Dilemma, dass er in steigender Inflation die Zinsen auch noch senken muss, was ja wieder tendenziell inflationär wirkt. Ja. Also um jetzt endlich seine Zinssenken bekommen zu können, traue ich Donald Trump absolut zu, dass er diese PPI-Daten natürlich ein bisschen beeinflusst hat.
Jetzt kannst du auch nicht mehr die USA anreisen. Ja, damit hätten wir es zu dem Thema an.
Absolut.
Dann gehen wir zum Finanzmarktstress, der zunimmt. Magst du das erklären, warum das der Fall ist?
Ja, wir sind dabei in den Delinquency Rates, die wir immer wieder im Auge haben. Und wir haben jetzt diese Woche auch ein wunderschönes Reading bekommen, die 60-Day-Loan-Delinquency-Rates. Das sind die Kreditausfälle 60 Tage für Autoloans, Prime und Subprime. Subprime-Kredite sind immer die, die schlecht vergeben worden sind. Das kennt man aus der Subprime-Housing-Crisis von 2008. Subprime sind einfach schlechte Kredite.
Also dann bleibt.
Ja, genau. Und Prime ist halt dann der höchste Zinssatz von fünf Krediten. Und man sieht hier, dass die stark anschreien seit Corona. Logisch, wenn wundert's. Und da sehen wir halt nicht nur die Subprime Kredite umfallen, sondern eben auch die Primes mittlerweile, dass die auch schon bei 3 oder über 3% mittlerweile sind, Ausfallsrate.
Also das ist nicht ganz der Schrott.
Ja, genau. Und Subprime ist sogar bei über 5%. Und umso höher das ansteigt, umso mehr Kreditausfälle muss man natürlich verzeichnen. Also das ist natürlich bei den Finanzinstituten, die diese Gelder verborgt haben. Die kriegen Geld nicht zurück. Das heißt, die müssen das wieder abschreiben. Und da ist halt die Frage, sind die versichert? Oder sind die nicht gegen diese Ausfälle versichert? Wenn sie versichert sind, dann muss das Versicherungsunternehmen, das es versichert hat, einspringen dafür. Dann wandert dieses schwarze Loch, der schwarze Peter halt zu Versicherungsunternehmen. 2008 war es AIG oder 2009, die dann quasi vor der Prämisse gestanden sind, dass sie alle Häuserkredite, die geplatzt sind, durchfinanzieren müssen, weil die halt alle versichert waren bei AIG. Und dann hat man AIG halt in den Konkurs schicken müssen. Ja, ist halt die Frage, sind jetzt die Versicherer dran, sind die Banken dran, wer ist dran? Irgendwer zahlt die Zeche, das ist halt einfach klar.
Ja, also was ich weiß, werden die immer gebündelt und verkauft?
Ja, das ist dann die Königsklasse, wenn man das dann bündelt, das nennt man dann Mortgage-Backed Security. Das sind dann hypothekarbesicherte Anleihen, also die dann wirklich mit einem Hypotheken belegte Anleihen. Man kann natürlich Schrott bündeln und dann sagen, okay, wir haben so viel Schrott, jetzt gilt alles diversifiziert, wird dann sogar noch einen Stempel drauf, AAA gerated, Moody's Fitch, Standard & Poor's, je nachdem, wer das dann rated. Und dann sagt man, okay, weil es diversifiziert ist, ist es ausfallsicher und somit teilweise sogar mündelsicher. Das heißt, kann jeder kaufen, sogar Staatsinstitutionen wie Pensionsfonds und so weiter. Und ja, in Wahrheit ist es halt Schrottanleihen neben Schrottanleihen, das Ganze halt nur gebündelt, also ein hochtoxischer Mix an derivativen Papieren.
Wenn ich mich ein bisschen mit Klarna beschäftigt hatte, jetzt an die Börse gehen, und das ist halt für mich auch so ein Unternehmen, wo ich sage, wenn die Rezession kommt, dann sind die natürlich sehr betroffen, wobei man halt nicht wirklich weiß, beziehungsweise habe ich es nicht herausgefunden, ich habe mich aber nicht lang genug damit beschäftigt, ob die das nicht auch bündeln und verkaufen, die Schulden sofort. Also das kann durchaus sein.
Das weiß ich schon.
Aber das wird eine spannende Prämisse, der ich nachgehen werde. Also Podcast oder YouTube-Kanal abonnieren, lohnt sich auf alle Fälle.
Ein Schlusswort vielleicht noch zu den Subprime-Autokrediten. Ausfallsraten sind auf 5%-Marke, das ist historischer Höchststand.
Ja, sieht man schön.
Also auch über 2008.
Ja, sehr gut. Ja, und dann haben wir noch Rekordschwarzpositionen. Das vielleicht dafür
nach. Das haben wir in der letzten Woche schon mal kurz besprochen gehabt, weil du gesagt hast, okay, mit denen hättest du jetzt gar nicht gerechnet. Die Hedgefonds shorten halt rein, als gäbe es kein Morgen mehr. Und das ist halt so dieser Kampf von Smart Money, Dump Money. Also Retail wird auch als Dump Money, als dummes Geld bezeichnet und Hedgefonds als Smart Money, als intelligentes Geld. Da ist halt die Frage, wer hat wieder recht, weil derzeit ist Retail komplett investiert in der Rallye. Smart Money nicht, also Hedgefonds sind nicht investiert, die shorten sogar, schossen Positionen ab und shorten und haben halt derzeit in dieser Rallye nicht recht und verlieren umso mehr die Kurse steigende Geld. Und da ist jetzt halt die Frage, ist es zum ersten Mal wirklich anders? Is it this time different? Und der Retail Trader gewinnt das Ganze gegen die Wall Street? Ich glaube nicht. Mich würde es sehr wundern. Aber Ja, also wenn Hedgefonds maximal short sind, dann ja, also tue ich mal schwer.
Absolut, ja. Ich sehe es ja auch nicht ganz so rosig, aber ich würde jetzt nicht maximal shorten lassen.
Natürlich kann man sagen, also ich tue mal schwer mit Long-Positionen im S&P, zumindest mit weiteren Long-Positionen. Ich magazinier mich halt auch mit Hedges derzeit auf, bin aber trotzdem weiter noch long im Markt, aber bin halt gut gehedged. Und sollte was passieren, werde ich halt dafür kompensiert. Aber ja, ich shorten kann ich das Ganze halt auch nicht, weil das kann halt nach hinten losgehen. Und wenn es dann weiter nach oben geht durch irgendein Event, was auch immer, geopolitisch oder was auch immer, und oder Geldschwemme und die Aktien steigen nach oben, dann gibt es einen Short-Squeeze, den wir noch nie gesehen haben, da im S&P 500. Also es kann in alle Richtungen gehen. Ich bin weiter long im Markt, habe große Cashquoten und fahre meine Hedges sehr stark hoch.
Sehr gut. Und dann haben wir noch ein paar Marktblasenwarnsignale, die du nicht gebracht hast.
Ja, da geht es halt um die AI-Bubble. Ne? Und es gibt da verschiedene Metriken, auf denen man die AI-Bubble quasi messen kann. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel nur die Top 10 Aktien anschaut, also das war ja 2008, waren es die ganzen Technologie-Stocks. Ne? Und heute hast du halt die ganzen KI-Stocks, also sind ja auch die Technologie-Aktien, nur halt viele mit KI wie Nvidia, die da drinnen sind. Und die Top 10 Aktien übersteigen jetzt das ist größer als in den 2000er Jahren. Und diese IT-Bubble ist weitaus höher, als sie in der Dotcom-Blase war. Und das Forward-KGV, wenn man sich das anschaut zum Beispiel, war in der Dotcom-Bubble 28-fach. Und jetzt sind wir heute bei 28-fach und in der Dotcom-Bubble war das Forward-KGV bei 25x. Also auch hier sind wir da höher. Also das Forward. P oder KGV gemessen, genau.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich dir ganz folgen kann, weil in der Dotcom waren halt doch die Firmen sehr substanzlos, die da aufgekommen sind. Also mich wundert, dass da überhaupt der KGV gegeben hat, weil in der Dotcom-Blase hat es ja kaum Gewinne gegeben. Ja. Das sehe ich da in dem Fall. Ich glaube auch, dass das in einer Bubble enden wird. Ich bin mir nur nicht sicher, ob man schon jetzt da wirklich, also in der Bubble drin, wann ist man in der Bubble drin oder wann platzt die Bubble, ist in der spannenderen Punkt, also, wann bin ich in der Bubble drin?
Das weiß aber keiner. Ne?
Und das ist halt für mich schon noch ein bisschen fragwürdig, weil natürlich, ich habe jetzt wieder erst im Tagesupdate heute erzählt, dass die UK, also Großbritannien, die Regierung Milliarden in die AI pumpt wieder und so weiter. Also die Investitionen sind da. Die Frage ist halt, wird das jemals eingespielt werden?
Und genau das ist der Punkt und das ist eine wunderschöne Differenzierung, die du aufstellst, weil ich gebe dir absolut recht, dass im 2000er Jahr .com, das war substanzlos oft.
Also, ich war dabei, also es war komplett substanzlos.
So .com, ein So-Geschäft hat einfach nur .com in die gehängt, hat keinen Mittelanschluss gehabt, gar nichts, aber die Aktie ist durch die Decke gegangen, nur weil .com hinten dran steht, also komplett substanzlos und das ist hier natürlich anders. Nvidia verdient Geld mit KI, das ist definitiv Fakt, wobei man halt da die Frage muss, mit den Zahlen stellen muss, etc. und mit den Wachstumsfantasien, die man dann auch abrufen will. Aber es ist ein anderes Thema, es hat Substanz und das ist der gravierende Unterschied. Und der Knackpunkt ist der, den du gerade angesprochen hast. Und zwar die anderen Unternehmen, Microsoft etc., die Ausgaben haben, die jetzt nicht die Schaufelverkäufer sind mit den Chips, sondern die KI-Zentren kaufen müssen. CapEx geht durch die Decke. Und auf der anderen Seite kommt aber nicht mehr rein dadurch. Das heißt, ich muss aufstocken, sonst werde ich abgehängt von den Top 10, von den anderen Mitbewerbern und bin dann hinten raus. Deshalb muss ich mitmachen bei diesem Capex-Wahnsinn und einkaufen und aufstocken und habe aber noch gar nicht die Anwendungen, die das wieder reinspielen auf der anderen Seite. Und das, umso länger das dauert, wird ein Problem, weil ja die Gewinne und dafür Cashflow alles darunter leiden.
Ja, vor allem die Halbwertszeit von diesen Zentren ist ja enorm. Ne?
Ja, dann ist es wieder
ein Wertungsjahr, ist der Chip, der da drin liegt. Komplett wertlos, verbraucht viel zu viel Energie.
Ist zu groß.
Ist zu groß, viel zu viel Energie und so weiter und produziert zu viel Hitze. Also da sehe ich die große Gefahr und ich sehe halt, ja, jetzt die ganzen Trainingsmodelle laufen natürlich drauf. Ich weiß nicht, wie lange die noch laufen müssen unbedingt. Und ich sehe halt, natürlich in unserer Bubble, wir beide verwenden die AI tagtäglich. Das ist unser Daily Business mittlerweile. Ich sehe aber schon in meinem Freundeskreis, dass die mit dem teilweise überhaupt noch nichts anfangen können und so jetzt gerade mal erkennen, oh, das ChatGPT, von dem du vor einem, zwei Jahren geredet hast, ist wirklich cool und soll er ganz langsam mal beginnen, damit umzusetzen. Also das ist spannend.
Ja, also wir reden da wirklich von Automatisierung, KI-Assistenten und so weiter, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, schauen eigene Tools damit und so weiter. Du hast ja überhaupt mit Stimmautomatisierung und Telefoncalls, du bist ja da wirklich tief drinnen. Aber ja, wie du sagst, der Retail, der Autonomalverbraucher von ChatGPT, um ihn halt zu fragen, wo ist, keine Ahnung, wo ist das Shampoo günstiger heute oder was weiß ich, was er fragt.
Oder wie ich, wo in Villach muss man für Parken zahlen?
Ja.
Ich habe keine zufriedene Antwort bekommen, aber du bist der Fahrer, du zahlst.
Ja.
Ein Spaß besser.
Ausgezeichnet.
Okay, dann haben wir auch eine Top-Konzentration im SPX.
Ja, das ist gelebt halt anders andere an. Vorher haben wir die P's, die KGVs, und da haben wir jetzt einfach die Marktkonzentration. Man sagt halt immer, umso breiter der Markt, der S&P 500 eine Marktbreite hat, umso breiter aufgestellt ist, umso besser. Umso, wie erkläre ich das am besten, umso weniger konzentriert das Geld in verschiedenen Aktien ist, vom Market Cap her, umso besser. Und da sehen wir jetzt eine Konzentration, dass die Top 5 Aktien mittlerweile 28% vom S&P 500 ausmachen, und das ist Höchststand seit 1970. Also nicht der Top-Com-Bummer, sondern seit 1970. Das heißt, es geht in Wahrheit nur mehr um 5 oder vielleicht maximal 10 Aktien, was die 493. Aktie im S&P macht. Ob sich die verkehrt seitwärts im Kreis dreht oder auf ein Zwölffach, ist irrelevant. Ist einfach nur irrelevant.
Ist so wie wichtig, wie wenn in China ein Dresser galopp fällt.
Exakt. Ne? Vielleicht sogar noch unwichtiger.
Okay. Ja, das ist das eine. Und dann haben wir noch die Hedging-ETF-Zuflüsse.
Ja, wir haben halt Absicherungen. Das heißt, die Leute wollen sich hedgen. Kann ich verstehen. Wir sind auf höchsten Levels. Und Arbeitsmarkt schaut nicht gut aus. Das heißt, Hedging-ETFs für die Absicherung haben Rekordzuflüsse, 6 Milliarden. Das ist nicht wenig Geld. Also es sind keine absoluten Höchststände, aber es ist schon ein signifikanter Anstieg, und das die Zuflüsse werden mehr. Also wir sind auf einem ansteigenden Zufluss.
Ja. Abschließend, wie immer, gilt natürlich die Price Action. Ich glaube, da sind wir beide d'accord. Wir haben da jetzt natürlich einige negative Nachrichten, oder du hast die gemacht. Es gibt doch durchaus positive Nachrichten, die sind aber weit in der Unterzahl im Moment. Aber am Ende entscheidet oder sieht der Preis, wo es hingeht.
Das Einzige, was wir machen, und das kann ich immer nur wieder highlighten, ich nenne es immer Flaggen sammeln, auch wenn das ein bisschen witzig klingt, aber ich sehe halt jeden so einen Indikator oder jede Meldung als Flag, als Red oder Green Flag. Und ich versuche halt immer zu schauen, bekomme ich derzeit am Markt mehr rote oder mehr grüne Flaggen, und aus vielen einzelnen Indikatoren bastle ich mir dann eine Stimmung, ein Sentiment zusammen. Und wenn ich dann 50 solche Indikatoren durchgeschaut habe und ich habe 45 rote Flaggen und 5 grüne, dann muss ich halt sagen, ja, ist eher Vorsicht geboten. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass der Markt bricht an dieser Stelle. Märkte können länger irrational bleiben als du solvent, André Costolani. Und dementsprechend, es ist vielleicht nur ein Warnsignal, ein Soft-Indikator, wie ich es auch oft nenne, aber Price Action, wie du richtig sagst, entscheidet.
Da kommen wir zur Community-Frage, die vom lieben Erwin kommt. Danke, Erwin, dafür. Treuer Follower, was ist, freut uns immer sehr schön. Der Erwin hat ein paar Fragen, glaube ich, geschickt, die werden wir auch aufarbeiten. Aber wenn du eine Frage hast an uns, dann schick uns die gerne oder stell sie in die Kommentare. Du kannst das zum Beispiel bei Spotify tun, du kannst es auf YouTube tun und du kannst das auf info@optiontradingpal.com tun. Und irgendwann wird es auch eine Geld- und Bier-Domain geben.
Schau mal.
Genau, also Erwin hat gefragt, mich würde der Unterschied zwischen Flatex und Trade Republic interessieren. Das wurde mir beim letzten Mal, wir haben es schon mal abgehandelt, wurde eben zu schnell abgehandelt. Zum Beispiel deine Story, dass du keinen Kurs bei einem Zertifikat bekommen hast, so ist es ein Logo, oder dass ohne einseitige Infos Gebühren erhöht werden, wie bei Spectoras der Fall war. Also zunächst einmal fange ich vielleicht kurz an. Ich finde das bei Flatex absolut inkompetent und absolut ein absolutes No-Go, dass, wenn ich einen Sparplan habe und einen ETF bespare oder was auch immer ich bespare, und diesen ETF bespare ich kostenlos, weil deswegen habe ich meine auch ausgesucht zum Teil. Das sollte nicht der Hauptgrund sein, aber wenn da von der Kostenquote her ein Unterschied ist, macht es natürlich schon Sinn, auch manchmal auf die Kosten zu schauen, vor allem wenn ich zum Beispiel eine MSCI World habe, wo die Produkte sehr vergleichbar sind. Und dann plötzlich, nachdem ich einmal im Portal meine Kontoauszüge kontrolliere, plötzlich feststelle, dass ich seit 3 Monaten fürs Ansparen dort was zahle und wurde nicht in einer einzigen Nachricht, nicht in einer einzigen E-Mail, nicht in einer SMS, nicht in irgendwas informiert, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Davon war ich nicht betroffen, aber auch die steuerliche Betrachtung von Flatex, von Aktiensplits und dergleichen, absolutes No-Go. Sowas geht absolut nicht. Sowas kann man sich als Broker einfach nicht leisten. Jetzt lasse ich, also für mich war das anders genug, also auch schon dieses Gebühren erhöhen oder Gebühren plötzlich einkassieren, dass ich von Flatex nicht verabschiedet habe, weil ich müsste das alles verkaufen und baue das hin, das würde steuerschlager werden, aber ich werde vielleicht keinerlei Trades mehr handeln, sondern bin dann eben zu Trade Republic gegangen. Und bevor wir zu Trade Republic gehen, glaube ich, hast du noch deine Geschichte.
Genau. Ich mache sogar zwei Geschichten daraus, weil es zwei signifikante Geschichten gibt von mir bei Flatex. Und ich muss sagen, ich rüber immer weiter weg von Flatex. Flatex ist für mich für eines gut, für automatisierte Sparpläne, fürs Langfristdepot, weil es steueroptimiert ist und ich da sonst nichts mehr machen muss. Dafür nehme ich es oder für Einzelaktien, die einfach nur liegen bei Untold Investments, aber sonst mache ich dort gar nichts mehr. Habe auch meine Gelder abgezogen, bin zum IBKR, mit Active Brokers gegangen und fühle mich da auch selber betreut. Meine zwei Geschichten, die eine sind, dass ich für ein Short-Zertifikat, das war ein Optionsschein, der mein Depot gehedged hat, keine Preisstellung bekommen habe. Der Optionsschein war über, ich weiß gar nicht, 400% im Plus, 500% im Plus und hat mein in Liberation Day, glaube ich, war es, oder was? Nein, es war früher irgendwann. Mein Depot gerade gehalten, hat perfekt funktioniert, meine Strategie, nur ich hatte keine Kursstellung. Und der Unterschied von einer Option zu einem Optionsschein ist, dass der Optionsschein ein Einzelnutzer zu Market Maker Geschäft ist und die Option zwischen zwei Einzelpartys, zwischen zwei Händlern abgeschlossen wird. Und genau, also ich habe dementsprechend keine Kursstellung bekommen, habe dann beim Support telefoniert, angerufen, war natürlich mal in der Schleife, 30 Minuten. Und in solchen Situationen muss es halt teilweise schnell gehen. Ne? Und ich habe einfach keinen Markt gestellt bekommen und habe dann im Support telefoniert, sie sind nicht schuld, das ist dein Evident. Sag ich, mir ist scheißegal, wie das ist, ich möchte sofort einen Kurs haben, weil ich muss meinen Hedge realisieren, dass ich auch dann wieder einkaufen kann, natürlich. Mir bringt der Hedge nichts, wenn ich nicht rauskomme. Und am Ende, nachdem ich angerufen habe, auf einmal erscheint der Kurs. Also wäre das noch telefoniert, ah ja, jetzt geht's auf einmal. Ne? Und da ist mir schon alles hochgestiegen. Ich habe gedacht, das kann jetzt echt nicht sein, dass es viel Geld gab und wirklich sehr viel Geld. Und natürlich muss ich mir selbst da auch eine Schuld zuweisen und sagen, okay, dann muss ich andere Absicherungsvarianten nehmen. Und dann bin ich natürlich jetzt im Zero-Hedge-Börsendienst von dir sehr gut betreut, also wo ich professionell abgesichert bin. Das funktioniert für mich auch natürlich viel besser. Und ich weiß, im Notfall komme ich da auch sicher besser raus als bei so einem Produkt. Aber es ist trotzdem keine Art, die eigenen Kunden so abzuzocken und dann keinen Kurs zu stellen. Das ist eine absolute Frechheit und ein No-Go. Und ich weiß, wir haben damals intensiv telefoniert und ich ziehe die Gelder ab und gehe woanders hin. Und genau das habe ich auch gemacht. Und die andere Variante, was ich auch erlebt habe, dass der Flatex-Kundensupport so zu Tode gespart ist, so inkompetent ist. Also ich weiß nicht, wen die dort hinsetzen. Aber erstens einmal wartest du 2 Wochen auf eine Antwort. Und teilweise habe ich da irgendwie Anliegen, ne? Und eins war zum Beispiel eine ADE aus Russland, wo das ADE-Programm aufgekündigt wurde. Und da hat es eine Frist gegeben, wo man anmelden kann, dass man die ADRs umtauschen kann in Stammaktien, in Hauptaktien. Und ich habe so lange mit denen nur dumm geschrieben, dass mir diese Frist davon gelaufen ist. Habe dann fristgerecht einen Tag vorher noch den Antrag gestellt, dass sie mir das bitte umtauschen mögen. Und sie haben es nicht getan. Sie sagen, ich habe es zu spät eingemeldet. Ich habe das mit Zeitsternblau bewiesen, dass ich es richtig eingemeldet habe. Und da ist auch ein 10.000 Euro gegangen. Also das ist für einen mehr oder weniger. Aber für mich ist das auch nicht zu wenig Geld. Auch wenn es jetzt kein Major Share von meinem Depot ist, aber trotzdem war das ein Batzen Geld, auf den ich auch nicht verzichten möchte. Da kann ich einen schönen Bora-Bora-Urlaub machen. Und das sehe ich einfach nicht ein, dass man da wegen solchen Themen, dass ich wegen sowas viel Geld verliere. Und dementsprechend gehe ich woanders hin.
Geht sich ein Bora-Bora-Urlaub für 2 aus?
Nein.
Es ist unglaublich mit den Menschen. Okay, und damit rüber zu Trade Republic. Also zunächst einmal eins vorweg, es gibt jetzt nicht den optimalen Broker wahrscheinlich. Also ich bin, wie der Dominik gesagt, bei Interactive Brokers hochzufrieden. Also dort wirst du auch in Krisensituationen, bekommst du dort Kurse gestellt in schwierigen Situationen. Natürlich haben wir bei Optionen, das muss ich schon dazu sagen, weil du den Sarah Person jetzt erwähnt hast, wenn es mal in die Höhe schmeißt, auch riesen Spreads dort. Aber du bekommst einen Kurs gestellt und das ist der Unterschied. Ja, also das ist schon klar. Das dazu. Dann kann man bei Trade Republic nicht nur Stücke kaufen, sondern auch Anteile.
Fractional Shares.
Also ich kann eine Viertel Google oder eine Zehntel Google Aktie oder Apple Aktie kaufen. Ja, das geht. Das ist was ich gar nicht gewohnt war. Also ich muss mich da erst ein bisschen umstellen, dass ich um 1.000 Euro Aktien kaufe und nicht um 1.257,33 halt dann 10 Stück davon kaufe. Also das ist definitiv etwas, vielleicht kann man das auch irgendwie umstellen. Ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, weil ich sowieso dort größtenteils meine Sparpläne jetzt machen. nach natürlich. Ich habe die Einlagensicherung per ChatGPT verglichen. Da gibt es keinerlei Unterschiede. Also beide sind 100.000 Euro geschützt, sowohl Trade Republic wie auch Flatex DEGIRO. Was man aber schon dazu sagen muss, das ist von Trade Republic, und da bin ich mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, also bitte selbst nochmal nachschauen. Aber das Trade Republic, wenn man dieses, auch ich glaube, die zahlen 3% Zinsen, das ist überhaupt kein Unterschied, Flatex kriege ich 0% die Zinsen. Bei Trade Republic liegt 3% Zinsen. Das liegt allerdings in Geldmarktfonds. Und Geldmarktfonds haben wiederum Emittentenrisiko. Das heißt, wenn der Emittent flöten geht, geht auch das Geld flöten und liegt dann meines Erachtens nach nicht in Einlagensicherung. Aber bitte da nochmal nachrecherchieren, ob ich jetzt eher ehrlich gesagt nicht.
Wenn ich richtig informiert bin, liegen ja Geldmarktfonds auch an Staatsanleihen zugrunde. Das heißt, du hast eigentlich das Anleihenrisiko. Das heißt, wenn der Staat insolvent wird in der puren Theorie, ja, dann wird die Anleihe nicht bedient und da hast du im Geldmarktfonds eigentlich auch einen Teilausfall.
Ja, absolut. Genau. Und dann schreibt er mir noch, wie klappt es, das neue Depot aufzubauen? Naja, ich habe jetzt im Prinzip zwei Depots. Also ich habe das bei Flatex, wo einfach das, was jetzt da in den ETFs, in den Sparplänen drinnen ist, das bleibt auch dort, bis ich sie irgendwann verkaufen werde. Und im anderen habe ich einfach mein komplettes Guthaben habe ich von Flatex abgezogen und habe es zu Trade Republic transferiert und baue dort halt jetzt weiter. Ich habe, wie du, einiges Cash auf der Seite liegen, baue dort jetzt meine Sparpläne weiter auf und mache das alles. Genau. Also Herausforderungen gab es eigentlich kaum.
Darf ich da nur aus eigenem Interesse nachfragen zur Cash-Position? Ist die wirklich Cash? Ist die Fremdwährung? Ist die Geldmarktfonds? Ist die Staatsanleihe? Wie hast du eine Cash gelagert derzeit?
Also ich habe zwei. Ich habe sie in T-Bills zum Teil. Ja. Wer das nicht kennt, das sind die amerikanischen kurzlaufenden Staatsanleihen.
2 Monate, 3 Monate, sowas.
Ja, so also um den Dreh. Ich glaube, 3 Monate steige ich immer ein. Und das ist das eine. Und das andere, da ist es natürlich das Fremdwährungsrisiko. Also da hat man zwischen 4 und 5%, je nachdem, Zins drauf. Da ist das Fremdwährungsrisiko allerdings da. Und das, was jetzt bei Trade Republic wirklich in den Geldmarktfonds. Ja, und bei Core- und Satellitenportfolio, das ist ja auch was ich halt sehr, sehr gerne getrennt habe. Das Core-Portfolio ist eigentlich das, was mein Rentenportfolio ist. Da habe ich nicht vor, irgendwelche Verkäufer zu tätigen. Jetzt mal, sage ich mal, das liegt drin. Und das Satellitenportfolio, das ist halt das, wo ich sage jetzt mal, da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Man könnte auch sagen, dass da tradet man halt ein bisschen aktiver, würde ich sagen.
Ja, also das Core-Portfolio hat 98% PayPal, oder?
Nein. Das ist jetzt wieder ein Blödsinn. Das ist so. Okay. Aber ja, was soll ich mal frittieren? Nein, also PayPal ist ein immer kleiner des Portfolios. Ja, also das sind so, also ich unterscheide halt gern, weil mein Core-Portfolio greife ich prinzipiell nicht an. Ich kaufe dort in der Regel auch Aktien nur rein, wo ich weiß, die halte ich wirklich vermutlich über die Karten. Natürlich kann sich das ändern und natürlich kontrolliere ich es regelmäßig, aber das sind halt wirklich Aktien, also zum Beispiel eine Johnson & Johnson liegt da drin. Ja, um ein Beispiel zu bringen, wo ich sage, wenn sich da nicht gravierend was tun und ob die mal runtergeht oder raufgeht, ist ja auch eine Dividendenaktie. Ist mir jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Die müssen dann halt erst gut stehen, wenn ich wirklich das Geld brauche. Ne? Also das ist mein Core-Portfolio, da bespare ich den MSCI World, da bespare ich ein paar andere ETFs, jetzt seit kürzestem Bank Dominic, dem, wie heißt der schnell?
Gerd Kommer
ETF. Also den MSCI World bespare ich gar nicht mehr, jetzt bespare ich nur mit dem Gerd Kommer. Diese Dinge. Ja. Plus ein paar Nischen-ETFs, aber die bespare ich mit kleinem Geld. Das ist das Core-Portfolio und das Satellitenportfolio, das wäre jetzt zu einer Position wie PayPal zum Beispiel drin, wo ich sage, okay, das ist eine Spekulation auf ein halbes Jahr bis 2, 3 Jahre, dann trenne ich mich von diesem Ding wieder.
Aber?
Das muss man zurückschneiden. Ich habe nichts gesagt. Alles, was ich ab jetzt sage, oder alles, was ich vor 10 Minuten schon bis jetzt gesagt habe, darf nicht mehr gegen mich verwendet werden. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns, damit ich jetzt die Kamera ausschalten kann. Die Mikros. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.